Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller.
Hallo Martin, schön wieder da zu sein.
Ja, und wir haben als Gast wieder dabei Jan Dietz von der Firma Okonos. Hallo Jan.
Hallo Martin, freue mich.
Ja, wir wollen uns heute mal wieder mit dem Mittelstand beschäftigen und zwar diesmal sozusagen mit dem Gesellschafter, mit den Inhabern und mal schauen, was passiert denn eigentlich in der Krise im Regelfall und gerade wenn es dann doch die Sanierungsbemühungen scheitern und wir in die Insolvenz gehen mit der Firma. Was wir dort immer erleben ist, oder was ich als Anwalt erlebe, ist, dass wir ja hier ganz tolle haftungsbeschränkte Rechtsformen haben, GmbH, GmbH und KKG. Trotzdem wir natürlich den Standard haben, dass der Gesellschafter Sicherheiten gewährt hat. Und wenn die Dinge dann in die Grütze gehen, dann reißt es im Zweifel die Familie mit. Und das sind so ein paar Dinge, wo man sich frühzeitig mal Gedanken über die eigene Risikostruktur machen muss. Und da wollten wir gerne einfach mal ins Gespräch mit dir kommen, was die Dinge dort sind, die du im Bereich erlebst und was man vielleicht dann auch dem Gesellschafter raten kann.
Also das Krasseste, was ich mal erlebt habe, ist eigentlich, dass, also was du gerade angesprochen hast, noch gar nicht passiert ist. Der einzige Fehler, den der Unternehmer da gemacht hat, ist, er war privat wie geschäftlich bei der gleichen Bank. Und dann gibt es sowas wie, kannte ich bis dato dann auch nicht, AGB-Pfandrechte. Also irgendwo hat er unterschrieben, dass alles, was er bei der Bank hat, für alles haftet. Ja. Und der wollte sich dann, das weiß ich noch wie heute, wollte sich Zigaretten holen, konnte das nicht mehr. Also der bekam nicht mal mehr diese 4-5 Euro, ich bin nicht rauch, ich weiß nicht, was es kostet, aber der bekam nicht mal mehr das.
Ich glaube, Zigaretten sind mittlerweile teurer.
Ja. Ja, mit 5 Euro, das ist lange her. Ja. Ja, ja, das ist ein Problem.
Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich dann so kurz vor der Insolvenz stehe, dann muss ich anfangen, mir zu überlegen, wie ich mich da positioniere.
Ja, ich brauche ja zumindest eine Kriegskasse, ja, weil das Nächste, was passieren wird, wenn ich dann irgendwann vielleicht mal einen Anwalt brauche, der guckt, ob ich hier einen Fehler gemacht habe, der mich persönlich vielleicht unterstützen soll, ist die erste Frage, die er mir stellen wird, wie wollen Sie mich bezahlen? Das heißt, ich brauche Zugriff auf Geld und wenn es über Tante Erna ist, die mir das gibt, das ist jetzt mal egal, aber ich brauche eine Kriegskasse, sonst kann ich mich nicht mal richtig verteidigen.
Ja, und das Entscheidende ist ja, ich glaube, daraufhin zielt der Gerhard mit seiner Frage, ist ja, wenn ich es unmittelbar vor der Insolvenz angehe, ist es halt zu spät.
Genau.
Weil ich natürlich die Bank dann nicht ansprechen kann und sage, hör mal zu, ich habe hier ganz viel Bürgschaften draußen und hast du nicht Lust, dass wir die halbieren im Volumen aus dem und dem Grund, sondern ich muss mich zu Zeiten, wo es mir gut geht, damit beschäftigen. Das ist ganz, ganz entscheidend.
Das ist die Kernaussage. Und zwar ja, wirklich in Zeiten, wo es mir gut geht, rechtzeitig. Genau. Am besten Jahre vorneweg.
Am besten vorneweg. Ja, womit muss ich mich denn dann beschäftigen? Was kann man denn tun im Vorfeld? Und was ist denn generell den Gesellschaftern in einem heutigen Umfeld, wo es sehr viel mehr Änderungen gibt, wo wir Stichwort Zölle USA, Stichwort Konkurrenz aus Asien und einfach eine andere Geschwindigkeit von Änderungen. Früher haben dann so Umbrüche 10, 15, 20 Jahre gedauert und heute haben wir manchmal Dinge, die gehen sehr, sehr viel schneller. Das heißt, es ist einfach, die Welt ist viel mehr stärker im Wandel, als wir das kannten. Das heißt, jeder sollte sich darüber Gedanken machen, der Unternehmer ist und der auch in der Haftung ist und oder dort unternehmerisch tätig ist, wie man die Dinge besser aufsetzt. Ein Thema ist ja sicher, wo steckt das Geld, ne?
Ja, steckt das Geld im Unternehmen oder habe ich es vielleicht entnommen? Also die Trennung von privater Sphäre und geschäftlicher Sphäre wäre wichtig, dass man eben guckt, dass privat das Geld und dass wirklich auch dann keine Durchgriffshaftung stattfindet. Also bitte dann auch mit Bürgschaften vorsichtig sein oder wenn das Geld privat vielleicht in Immobilien steckt, keine Grundschulden dazu geben für geschäftliche Kredite. Also wirklich das Sorten reinzuhalten, privates und geschäftliches, damit beginnt's. Und das gibt ja verschiedene Formen der Ausprägung dann über irgendwelche Holdings oder so. Das kann man dann alles machen, aber der Grund ist wirklich erstmal privat und Geschäft zu trennen und das kann man kurz vor der Krise in der Regel nicht mehr, das wird angefochten.
Das heißt, privat und geschäftlich trennen, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz wäre, dass man schlicht und ergreifend, wenn man die Anteile am Unternehmen direkt hält, persönlich hält, regelmäßig etwas ausschüttet, bis auf die private Ebene, also Dividenden letztlich ausschüttet regelmäßig und diese Dividenden dann irgendwo anders anlegt, sei es jetzt in Immobilien, Aktien oder sonst was, was einem so gefällt und zum eigenen Risikoprofil passt. Und wenn es eine Holding gibt, dann sollten halt auch Haftungsbrücken zwischen der Holding und der operativen Gesellschaft nicht existieren. Also wenn man sozusagen zunächst mal versucht, die Steuer im Hier und Jetzt zu verschieben in die Zukunft und was man mit so einer Holdingstruktur ja prima tun kann, dann sollte bitte kein Ergebnisabführungsvertrag bestehen zum Beispiel.
Genau, die Holdingstruktur ist halt deswegen, wenn ich Kapitalgesellschaften habe, weil sie operative Gesellschaft einer AG oder eine GmbH ist, ist der Riesenvorteil einer Holding, dass ich dann bei der Gewinnausschüttung oben nur 5% des Gewinnes versteuern muss, sodass ich eine Gesamtsteuerlast eigentlich ja nur habe von so knapp einem Drittel von 5%, also irgendwie 1,7% durchgerechnet, genau. Sodass mich in Anführungsstrichen ich das nahezu steuerfrei ausschütten kann. Und wenn ich das eben nicht habe, eben keine doppelstöckige Struktur, sondern einer eben nur unmittelbar persönlich als natürliche Person beteiligt bin, dann bin ich im Regelfall im Teileinkünfteverfahren, das heißt 60% gehen nachher in die Besteuerung. Das heißt, das ist deutlich ungünstig. Deswegen ist der erste Schritt, aber das muss man langfristig machen, dass man so eine Holdingstruktur aufsetzt. Das ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Und das ist ja auch schon wieder was so ein bisschen für den Mittelstand kontraintuitiv ist, nämlich ein richtiger schwäbischer Mittelständler, der hat's Geld in der Firma und nicht im Privaten. Und das ist genau das, was man dann eigentlich nicht machen würde, aber es ist eben hilfreich.
Also vor allen Dingen ist es dann hilfreich, wenn ich eine Finanzierung, also ich bin jetzt in der Krise und ich krieg's vielleicht noch hin und die Bank erwartet ja einen Eigenanteil von mir, dann muss ich was geben können. Wenn ich dann nichts mehr habe, dann kriege ich auch von der Bank nichts, weil die sich dann muss ich dann halt mit was bürgen wieder. Das will ich ja auch nicht. Das heißt, es ist sehr sinnvoll, das wirklich sauber zu trennen.
Ja, auch die Bank, auch die Bürgschaft taugt ja nichts, wenn da kein Vermögen dahinter
richtig,
ist.
Richtig, genau. Die Bürgschaft wird im Zweifel, die wird ja von der Bank dann auch durchleuchtet und wenn sich da nichts abzeichnet auf dem Röntgenbild, dann ist die Bürgschaft auch nichts wert.
Deswegen, also ausschütten, nicht ganz so schwäbisch sein, ist, denke ich, da ganz wichtig. Ja, und ist vielleicht auch in der Anlageform. Ich habe gerade einen großen Fall gehabt, wo durchaus Vermögen da war, aber leider doch wir operativ in die Krise gerutscht sind, weil alles in Immobilien gesteckt hat und dann nicht mehr schnell genug, aber der Verkauf kam nicht schnell genug in Gang, einfach weil ich da Vorlauf habe von mehreren Monaten. Und dann haben uns wahrscheinlich im Nachhinein 5-6 Monate gefehlt, da hätten wir alles sonst hingekriegt, aber wir sind in Insolvenz gerutscht, weil die Immobilien sich doch nicht ganz so schnell verkaufen lassen. Da kann ich nicht schnippen, gerade je nachdem, was es ist, wenn ich vielleicht Eigentumswohnungen habe im privaten Bereich, dann das geht schneller, aber gerade so Gewerbeimmobilien derzeit, ne, die habe ich nicht in ein paar Wochen verkauft.
Genau, irgendwelche Fondsanteile mögen dann zwar langweilig erscheinen, sind dann aber für diese Zwecke dann vielleicht besser geeignet.
Ja, zweite Thema, denke ich, was man auch noch ansprechen kann, ist das ganze Thema Ehegatte.
Richtig.
Also oft wird viel Geld an Ehegatten auch übertragen. Man ist unterschiedlich je nach Familie. Manchen tut man das auch nicht. Auch eine Sache, da haben wir uns im Vorgespräch so ausgetauscht. Die Erfahrung ist, dass leider auch oft die Ehe in die Brüche geht. Richtig. Über eine Insolvenz. Und dann ist natürlich das auch wichtig, dass man das mitdenkt oder dass man im Vorfeld das als eine Möglichkeit in Betracht zieht und mit berücksichtigt langfristig bei der Vermögenszuordnung, dass sowas auch leider vorkommen kann.
Ja, das klingt jetzt so ein Stück weit, als ob der jeweilige Ehepartner da furchtbar berechnend wäre und auf den Euro schielen würde. Das muss gar nicht der Fall sein, sondern die Ehen gehen nach meiner Erfahrung dann aufgrund der emotionalen Belastung, der Stressbelastung in die Brüche, denn die Person, die dann von einer Insolvenz betroffen ist, die verändert sich auch. Das heißt, der insolvente Unternehmer oder die insolvente Unternehmerin ist vielleicht in dem Moment dann auch nicht mehr die Person, die man mal geheiratet hatte. Vielleicht zumindest mal nicht mehr so gut gelaunt.
Ich meine, ich kann mir auch wenig Situationen vorstellen, die stressiger sind, mal ganz ehrlich. Da hängt ja alles dran. Da hängt ja deine ganze Zukunftsplanung dran. Und das ist, ja, das verdauen die Leute unterschiedlich stark oder schnell.
Ja, genau. Also etwas, was noch stressiger ist, Da wären wir dann in den Bereichen Gesundheit und Leben. Aber was jetzt so die wirtschaftliche und berufliche Sphäre betrifft, sicherlich, da steht eine Insolvenz, was das Stresspotenzial betrifft, ganz weit oben.
Ja. Was mich halt so ein bisschen wundert, man macht sich ja Gedanken als Unternehmer und schließt, was weiß ich, macht Anlageformen, schließt Versicherungen ab, aber zu dem Thema wird erstaunlich wenig vorgedacht. Ja? Also einfach mal den schlimmsten Fall vorzudenken und dann rückwärts zu konstruieren, was bräuchte ich denn oder was hätte ich denn haben müssen, das wäre eigentlich wichtig, gerade in guten Zeiten, machen die wenigsten. Ja? Es wird aber mehr, habe ich das Gefühl. Also gerade das Thema Holding haben wir jetzt, also früher, noch vor 10 Jahren, hatten das die wenigsten und heute haben das durchaus auch schon Handwerker.
Also wir empfehlen das auch durchgängig und auch wirklich nichts Neues. Das ist ja aber halt fast 20 Jahre, dass wir
es bringt ja halt dann aber wiederum nichts, und da sind wir noch gar nicht an das Thema gekommen, es bringt ja halt nichts, wenn ich dann in Privatinsolvenz gehe, bin da halt der Holdinggesellschaft, also was passiert dann, ne?
Das ist das Entscheidende. Die Privatinsolvenz lässt sich nur vermeiden, wenn ich tatsächlich bei den Bürgschaften oder anderen Sicherheiten mich eben, mir das gelingt, das so weit runter zu verhandeln in guten Zeiten, dass das, was dann kommt, auch von mir abgedeckt werden kann. Das ist halt ganz wichtig.
Und ich muss konsequent eine Grenze ziehen und mir strategisch überlegen, wie weit bin ich bereit zu gehen und welche Haftungsrisiken kann ich tragen und welche nicht mehr. Und diese Grenze darf dann in einer Drucksituation noch nicht überschritten werden.
Das passiert aber oft in der Praxis. Man will es dann doch und das klappt schon noch und das wird schon gut gehen. Das ist zumindest die Erfahrung. Das muss man eigentlich unterlassen.
Das ist wichtig und da brauche ich halt dann die richtigen Berater auch. Ne?
Richtig.
Denn das ist auch entscheidend, die ja dann oft auch, was glaube ich die Unternehmer nicht sehen, ja dann auch in einem eigenen, die eigenen Interessen haben in dem Spiel. Nicht, wenn ich jetzt der Steuerberater bin und das Unternehmen ist mein größtes Mandat, dann berate ich möglicherweise anders in dem Zusammenhang, denn ich will unbedingt, dass das überlebt und es ist nicht mein Risiko, als wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der da einen anderen Blick drauf hat und der da ganz klar sagt, hier, du Unternehmer oder Unternehmerin musst überlegen, willst du ein Risiko der Privatinsolvenz in Kauf nehmen, wenn du diesen Schritt nochmal gehst oder willst du das nicht?
Ja. Und wir haben noch eine Fallgruppe vergessen bisher. Das sind, es gibt ja auch Unternehmen, die gehören einem nicht zu 100%. Du hast Mitgesellschafter und also ich habe gerade so einen Fall vorliegen, da habe ich der Geschäftsführerin gesagt, sie werden sich jetzt umschauen, wie ihre Mitgesellschafter sich charakterlich verändern werden. Und genau das passiert. Also wir haben jetzt dann den Fall, dass die de facto zu Feinden werden. Die wollen was anderes, die nehmen Kunden mit und sie sagen auf einmal auch Zeug, das einem gefährlich werden kann als Geschäftsführer. Also man hat ganz viele Leute, die einem in so einer Situation bedrohlich werden können. Das muss man sich halt vorneweg einmal kurz durchdenken.
Also ganz, ganz entscheidend ist, dass man eben das rechtzeitig angeht, dass man zu einem Zeitpunkt, wo man noch Dinge beeinflussen kann, dann entsprechend die Bürgschaften, das Thema Bank und auch andere Verträge dann angeht. Ja, das war eine spannende Folge. Vielen Dank, Jan, dass du bei uns warst. Wir haben jetzt 6 gemeinsame Folgen gemacht und ich fand, das war ein spannender Blick auf den deutschen Mittelstand.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.